Guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich habe meinen Titel gesetzt, bevor ich das definitive Programm gekriegt habe. Und deshalb heißt es hier zukunftsfähige Stadtplanen. Auf dem Programm hier steht enkeltaugliche Quartierentwicklung in den Blick nehmen. Würde mir in der Zwischenzeit sehr viel näher liegen, als so abstrakte Begriffe wie Zukunftsfähigkeit zu brauchen, weil ich glaube, in der Enkeltauglichkeit steckt eigentlich all das drin, was wir planend und gestaltend in den nächsten Jahren realisieren müssen, tatsächlich sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Strukturen zu schaffen. Das Bild, das ich Ihnen hier noch auf meine Einstiegsfolie gesetzt habe, ist eines meiner Lieblingsbilder, stammt aus Bethnal Green, einem irischen Arbeiterquartier in East London, ist Teil einer anthropologischen Studie gewesen, die zu der Zeit durchgeführt worden ist. Ein Bild, das die Städtebau- und Architekturtheoretiker der 50er Jahre frappiert hat, weil sich hier durch dieses freie Spiel der Kinder plötzlich Qualitäten in Stadträumen entdeckt haben, von denen sie gemeint haben, die hätten gar keine Qualitäten. Also gemeinhin war man sich eigentlich in Europa bewusst, oder meinte man als Wissenschaftler sagen zu können, dass derartige Gründerzeit-Spekulationsarbeiterquartiere einen einzigen Zweck haben, nämlich der Abrissbirne zugeführt zu werden. Und diese anthropologischen Studien haben gezeigt, dass diese Räume, die Experten für so schlecht halten, offenbar Qualitäten bereithalten können, die man in anderen Stadtgebieten nicht kennt. Dieses Bild ist für mich deshalb zunächst mal ein Indiz dafür, dass wir vor dem Bestand einen ungemeinen Respekt haben müssen, sie den Bestand kennenlernen müssen und erst, wenn wir vertraut geworden sind mit dem Bestand, uns auch anmaßen dürfen zu agieren. Das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten kurz erzählen. Ich möchte zunächst mit einer Ausgangsbeobachtung starten und dann versuchen einzugrenzen, womit wir uns heute überhaupt zu tun haben, wenn wir von Stadt reden. Wir haben alle als Bild eine Stadt wie Wien oder München, Berlin oder Paris im Kopf, wenn wir Stadt hören. Aber faktisch ist das, wo wir uns jetzt gerade befinden, eben auch in einem städtischen Kontext zu begreifen. Das ist eine Stadt, die niemand geplant hat, die niemand gewollt hat, aber die Faktum geworden ist, mit dem wir eben arbeiten müssen, wenn wir diese enkeltauglichen Quartiere oder zukunftsfähige Stadt machen wollen. Es sind also keine Rezepte aus irgendwelchen Lehrbüchern, mit denen wir arbeiten können, sondern es sind Orte wie hier, die auf bestimmte Bedürfnisse ihres Kontexts reagieren, die neue Qualitäten bringen können, die uns eigentlich interessieren sollten. Ich möchte dann ein Beispiel nehmen, das Zentrum Zürich Nord im Norden der Stadt Zürich, eine große Industriebrache, die transformiert worden ist mit sehr viel gestalterischer Ambition. Und ich werde dann ein sehr ambivalentes Fazit ziehen müssen zu dieser Planung, um Ihnen dann anhand von einigen europäischen Beispielen, die durchaus auch aus Kleinstädten oder kleinen Kontexten stammen, Ansätze zu zeigen für Planungskonzepte, die meiner Meinung nach tragfähiger sind bei dieser Frage, zukunftsfähige Stadt zu entwickeln. Und die versuche ich dann in 5 zusammenfassenden Überlegungen zusammenzufassen. Das Grundproblem, mit dem man als Städtebauer und Städtebauhistoriker konfrontiert ist, im 20. Jahrhundert ist das, was die Architekten sich gedacht haben, und das, was dabei rausgekommen ist, wenig miteinander zu tun hat. Das heißt, die Pläne der Städtebauer und Planer, auch was die Politik verabschiedet hat, ist nicht das, mit was wir heute in den Alltägen überall konfrontiert sind. Wir haben also eine mangelnde Prägekraft der Planung und wenn wir über zukunftsfähige Planung nachdenken wollen, dann müssen wir zunächst mal darüber nachdenken, wie kann denn Planung überhaupt Prägekraft gewinnen? Es sind Ideen alleine nützen dazu herzlich wenig. Ich glaube, wir müssen uns über die Prozesse in Kenntnis setzen, in denen Raum tatsächlich produziert wird. Und wir müssen uns auf diese verschiedenen Akteure der Prozesse einlassen, wenn wir als Planer und Städtebauer wirklich Erfolg haben wollen, unsere Ideen im Raum realisiert zu sehen. Das ist das Fazit für mich eines ganzen Jahrhunderts Städtebau, der mit viel Ambition gestartet ist, mit vielen desaströsen Ergebnissen konfrontiert worden ist und der spätestens ab den 1990ern mit einer eigentlichen Sinnkrise im Städtebau konfrontiert gewesen ist. Wie müsste man heute eigentlich Stadt konzipieren? Was Sie hier vor sich sehen, das ist die Stadt der Gegenwart. Der Großraum, den Sie hier in einer Google Maps Karte sehen, ist der Großraum Basel, der nicht unähnlich ist dem Alpenrheintal. Wir haben auch ein paar sehr starke wirtschaftliche Pole. Wir haben eine trinationale funktionalräumliche Konstellation mit Elsass, mit dem süddeutschen Raum und Basel. Wir haben einen Pulsgeber mit Basel, mit der Chemie. Wir haben aber, wenn wir jetzt auf der städtebaulich-ästhetischen, der morphologischen Ebene bleiben, obwohl das alles im Alltag eng miteinander verwoben ist, keine homogene Struktur, die sich irgendwie beschreiben ließe. Also das scheinbar Ländliche in dieser Luftaufnahme ist eben auch nur aus der Städtische zu begreifen. Die Expats, die heute bei Novartis arbeiten oder bei La Roche arbeiten, die kaufen sich ihre Einfamilienhäuser im Elsass, im ländlichen Raum. Die würden aber nie dort im ländlichen Raum sein, wenn sie nicht die Pendelmöglichkeiten nach Basel hätten und nicht in diesen globalen Knoten wirklich aktiv sein könnten. Also, was Stadt und was Land ist, können wir nicht mehr erkennen dadurch, dass wir uns die Strukturen, die gebauten Strukturen anschauen, sondern wir müssen uns die Netzwerke anschauen, die mit diesen Gebäudestrukturen verknüpft sind. Das genau Gleiche, und das ist Ihnen noch vertrauter als die Luftaufnahme aus Basel, lässt sich hier natürlich für das Rheintal sagen. Auch hier haben wir haben so eine viernationale Konstellation, wir haben enge Verflechtungen, funktionalräumliche Verflechtungen. Wir haben markante städtische Kerne, nicht von der Größe wie Basel, aber doch auch alte städtische Kulturen, sehr viel ländliche Tradition, dann auch die suburbanen Gebiete. Also das ist quasi diese siedlungsräumliche Collage, die wir als Stadt der Gegenwart bezeichnen müssen. Und diese Collage müssen wir verstehen, um überhaupt dann Antworten liefern zu können, wie denn zukunftsfähige Stadtquartiere aussehen können. Wenn Sie jetzt in die Literatur einsteigen, dann sind Sie mit einem Begriff für Salat konfrontiert. Ich habe hier nur einige dieser Begriffe gebraucht zu Begriffswolken, die über diese Bilder hier rauschen und die alles Mögliche zu bezeichnen scheinen und doch irgendwie nichts beschreiben können. Also wir finden so Dinge wie Infrastruktur, Urbanismus, Peripherie, Patchwork, jeder Ort kann Zentrum sein. Also das sind Begriffe, die im Prinzip nur bestimmte Phänomene beschreiben, aber diesen ganzen Zusammenhang, den ich Ihnen vorher aus dieser Satellitenaufnahme als Ganzen auch zeigen konnte, nicht wirklich durchdringen können. Also das heißt, wir müssen an und für sich den Taktgebern des städtischen Alltags heute auf die Spur kommen, um überhaupt dann arbeitsförderischen Städtebau definieren zu können. Ich möchte das über 5 Tendenzen tun, und die erste Tendenz, die ganz wichtig ist, ich habe sie bereits angesprochen, das ist die Translokalität. Wohnen und Arbeiten sind räumlich fundamental voneinander getrennt. Das ist für uns alle in diesem Raum eine Selbstverständlichkeit. Für 70, 80 Jahre war das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir haben, wenn nicht im gleichen Haus, dann doch zumeist in der gleichen Gemeinde gearbeitet. Also Mobilität über Grenzen war alles andere als selbstverständlich. Diese Mobilität, die durch ein Zeitfenster möglich geworden ist, das geprägt gewesen ist durch eine ungemein relativ günstige Energie, hat dazu geführt, dass eben derartige Strukturen entstehen, wie hier in den Vereinigten Staaten, dass man hier mit alten Konstruktionsweisen der amerikanischen Einfamilienhausarchitektur arbeitet, Balloon Frame, der ganze Bausatz ist an die alte amerikanische Architektur angelehnt. Die Leute, die aber da drinnen wohnen, sind in keiner Art und Weise ländlich. Die können nur in diesen Räumen wohnen, weil sie angebunden sind an starke ökonomische Zentren. Das heißt, die Bilder, die wir sehen, informieren uns nicht mehr über die Netzwerke, in denen diese Gebäude stehen. Und wie frappant dieser Umbruch war, den ich vorher beschrieben habe, können Sie an diesen beiden Karten sehen, die ich eigentlich immer wieder sehr gern zeige. Das ist die Schweiz, wie sie sich die Planer gewünscht haben. Österreich wäre genau gleich gewesen, Deutschland auch. Das ist ein grünes Land, das ist nicht grün, weil es ökologisch wäre, sondern überall dort, wo es grün ist, arbeiten die Leute in den Gemeinden, wo sie wohnen. Das ist das Bild 1970. Also wir müssen gar nicht 80 Jahre zurück. Und Sie stellen fest, dass eigentlich weite Teile des Landes immer noch davon geprägt waren, dass man eigentlich innerhalb der gleichen Gemeinde seinen Alltag verbringt. 30 Jahre später ist diese Struktur komplett pulverisiert worden. Diese roten Flächen hier bezeichnen Gemeinden, mit über 90% Wegpendlern. Das heißt, diese ganze räumliche Struktur, die in den ganzen planerischen Lehrbüchern postuliert worden ist, ist durch die Verfügbarkeit von Mobilität komplett pulverisiert worden. Und die Nähe der starken Wachstumspole wie Zürich, Basel und Genf zu diesen strukturschwachen Regionen erlaubt es dann eben auch weiterhin in diesen Regionen zu bleiben und von arbeitsmäßig halt dann von diesen Regionen in die Stadt zu ziehen. Und wenn Sie sich diese Karte nochmal etwas genauer anschauen, dann sehen Sie hier vier grüne Punkte, Zürich, Basel, Genf und Bern. Und diese vier grünen Punkte verhalten sich so wie ein Bergdorf im Kanton Graubünden oder im Kanton Uri. Also in der Zwischenzeit sind die wahrlich dörflichen Strukturen entweder in großen Städten oder in den ganz abgelegenen Bergtälern. Und dazwischen gibt es diese Translokalität, die eben den Alltag wirklich definiert. Das zweite Phänomen, mit dem wir damit konfrontiert sind, wir haben es mit einer permanenten Mobilität im Arbeitsleben wie im Freizeitalltag zu tun. 50% der Mobilität ist Freizeit generiert. Das heißt, es geht immer um Bewegungen von A nach B und die Räume dazwischen spielen eigentlich keine Rolle. Das heißt, ein großer Teil des Siedlungsraums wird eigentlich konsumiert, ohne ihm eine konkrete Bedeutung zu geben. Infrastrukturen interessieren sich nicht für die Orte, durch die sie durchführen, sondern nur für die Orte, wo sie hinführen. Das ist eine der ganz großen Problematiken für mich in der aktuellen Raumplanung. Das dritte ist, wenn wir so selbstverständlich von Stadt reden, reden wir alle von öffentlichen Plätzen. Auch in den Dörfern kennen wir diese öffentlichen Räume. Diese Form von Öffentlichkeit gibt es nicht mehr. Es gibt aber neue Formen von Öffentlichkeit, die sehr spontan, aber dann auch sehr massiv auftreten können, wie die Street Parade hier in Zürich, wo an einem Wochenende 1,2, 1,3 Millionen Leute in die Stadt kommen, aus halb Europa, die für 24 Stunden auftauchen und dann wieder verschwinden. Auch hier sehen Sie, also öffentliche Ereignisse sind auch sehr stark mobile Ereignisse geworden. Die städtische Infrastruktur vor ungemeine Belastung stellen, auf der einen Seite, und gleichzeitig auch wichtige Wirtschaftsfaktoren sind, aber dann auch wieder für 364 Tage aus der Stadt verschwinden. Nicht nur die Architektur erzählt uns nichts mehr über die Realitäten, in denen wir leben, auch die Landschaft erzählt uns nichts mehr über die Realitäten, in denen wir leben. Dieses Bild hier erinnert ein bisschen so an Caspar David Friedrich Gemälde, so eine leichte Melancholie, die über dieser Landschaft liegt. Mit einer Tonspur dazu hätten Sie ganz andere Eindrücke. Das ist eine der lautesten Stellen, die man überhaupt haben kann in der Region Zürich, weil eine der dicht befahrensten Straßen und der ganze Flugverkehr drüber geht. Das heißt, auch wenn wir Landschaftsräume visuell erhalten, erhalten wir sie in ihrer Qualität noch nicht. Siedlung und Landschaftsraum müssen in ihrer Gesamtheit gedacht werden. Ein großes Problem der Planung in den letzten 50 Jahren war, dass man gemeint hat, Landschaft dadurch zu schützen, dass man sie nicht in die Debatte um Siedlungsentwicklung reinnimmt. Und dann entstehen derartige Strukturen, die zwar wunderbar erhaltene Landschaften sind, die aber weder landschaftlich noch für die Menschen, die dort leben, von einem größeren Wert sind. Und das fünfte Problem ist das, was das größte und das am schwierigsten zu begreifen ist. Ich glaube, Sie, die im Rheintal leben, Ihnen muss ich nicht erklären, wie wichtig das über die Grenzen gehen im Alltag ist. Das ist. Sie leben in einem Funktionalraum, in dem man in der Gemeinde A arbeitet, in der Gemeinde B am Abend weggeht und in der Gemeinde C sich am Wochenende mit Freunden trifft. Das ist der Funktionalraum, der einfach die Planbarkeit schon mal beträchtlich einschränkt, weil es eben verschiedene politische Einheiten sind, die hier zusammenarbeiten. Aber was sehr viel problematisch ist, und da hat die Planung noch überhaupt keine vernünftige Antwort davon, ist die relationale Stadt. Das sind die Unternehmensnetzwerke. Das globale Vernetztsein von Wirtschaftskreisläufen, das eben ganz wesentlich den Takt in den Regionen vorgibt. Branchenwichtige Entscheide, die irgendwo in Seattle oder in Shanghai oder in Frankfurt getroffen werden, betreffen dann plötzlich die regionale Entwicklung in Vorarlberg, ohne dass man wirklich darauf Einfluss nehmen könnte. Also das heißt, diese Unternehmensnetzwerke muss man zumindest in Zukunft, diese Abhängigkeiten, besser mit in den Blick nehmen, wenn es darum geht, Stadt zu entwickeln. Diese 5 Tendenzen haben dazu geführt, dass Gebilde entstanden sind, bei denen wir nicht mehr recht wissen, wie wir die beschreiben sollen. Hier haben wir ein Bild der Gemeinde Wohlerau am Zürichsee. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Bild gefällt. Das ist die Gemeinde mit der größten Millionärsdichte der Schweiz. Würde man vielleicht nicht unbedingt gleich vermuten bei dem Bild. Eine Gemeinde, die ganz konsequent die Möglichkeiten in der Schweiz genutzt hat, dass die Kommunen selbst die Steuersätze festlegen können, sind ganz radikal runtergefahren und haben damit in der kürzester Zeit wirklich Hunderte von Millionären angezogen. Es sind eigentlich gated Communities in dieser Gemeinde entstanden. Die ganze soziale, die ganze dörfliche Infrastruktur ist innerhalb von 10 Jahren kollabiert, weil sich niemand mehr leisten kann, in dieser Gemeinde ein Grundstück zu kaufen oder eine Wohnung zu mieten. Also dieses Verbinden dieser verschiedenen Faktoren führt eben zu einem Konglomerat, das wir zunächst einmal überhaupt noch durchdringen müssen, um es zu verstehen. Es ist sicherlich kein Dorf mehr, weil das dörfliche Leben ist verschwunden, das sagen auch die Leute, die dort aufgewachsen sind. Es ist aber sicherlich auch keine Stadt. Und wenn es weder das eine noch das andere ist, womit haben wir es denn da dann eigentlich damit zu tun? Und welche Aufgaben haben wir denn da überhaupt? Ich glaube, das sind die wesentlichen Problemgebiete der nächsten Jahre. In den Gemeinden, in denen wir nicht klare Typologien vor uns haben, wo wir nicht Innenstadtprobleme und ländliche Raumstrukturen haben, sondern dieses Agglomerationsgebiete, die so entstanden sind, die wirklich sinnvoll zu beplanen. Das Gleiche gilt daneben auch noch für Stadt. Ich habe hier Times Square New York genommen, eine Simulierung eines Stadtalltags mit allen Insignien, die die Stadt hat, mit den großen Leuchtreklamen, mit allem, aber es ist kein öffentlicher Raum mehr. Es ist ein komplett privat kontrollierter Raum. Also die Qualitäten, die man dem Städtischen zuschreiben würde, die gibt es in diesem Raum hier nicht mehr. Also das heißt, wir haben ziemlich viel Definitionsbedarf und wir müssen uns wahrscheinlich auch überlegen, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher, wie die Prozesse der Planung aussehen, um in diesen Strukturen wirklich prägehaft zu entwickeln. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel kurz aus Zürich vorstellen, das ich deshalb interessant finde, weil man in einer sehr frühen Phase versucht hat, mit Brachentransformationen ein Stück Stadt zu produzieren. Das ist das Gebiet Zürich-Nord. Sie sehen hier immer noch sehr schön die Umrisse des Industriegebietes, die neuen Strukturen, die öffentlichen Räume, die gebaut worden sind und wie stark sich diese Strukturen eigentlich von der umliegenden Umgebung abheben. Es ist hier durch einen Planungsprozess ein Paradigma gebaut worden, nämlich das Paradigma der europäischen Stadt mit großen Blocks, mit Plätzen, mit großen Straßen. Also man hat hier in den Norden von Zürich eigentlich die europäischen Stadtqualitäten exportieren wollen. Wenn man hier näher zoomt, sieht man, das ist alles mit der schweizerischen Gründlichkeit und die Gründlichkeit wäre in Vorarlberg wahrscheinlich nicht anders. Erledigt worden sind ganz saubere architektonische Aufgaben, die hier geleistet worden sind. Man hat viel Geld und viel Ambition in die öffentlichen Räume reingesteckt. Man hat mit verschiedenen Formen der Gestaltung von Stadt zu experimentieren begonnen. Man hat mit Ikonen der modernen Architektur operiert, wie hier dem Schulhaus von Peter Merkle. Also man hat eigentlich einen ungemeinen Aufwand betrieben, um hier eine qualitativ hochwertige Stadt zu schaffen. Man hat sehr stark in den öffentlichen Raum investiert. Sie sehen hier den MFO-Park, eine Parkanlage, die in den Umrissen des ehemaligen Gebäudes, das hier steht, eine Art wachsende Bepflanzung installiert hat, die über die Jahre dieses Gerüst komplett in Beschlag nehmen soll. Also an allen Ecken und Enden hat man hier versucht, Stadt nach dem besten Wissen und Gewissen zu planen. Wenn ich jetzt hier von Grenzen der Bildgebung rede, also von den Grenzen, ein derartig ästhetisch perfekt abgestimmtes Stück Stadt zu entwickeln, dann schlage ich vor, dass wir eben die Perspektive wechseln und uns nicht diese sehr ästhetisierten Fotografien anschauen, sondern uns mit dem Leben in diesem Stadtquartier beschäftigen. So fällt beispielsweise auf, dass man zwar an das übergeordnete Bild der Stadt gedacht hat und das auch zu realisieren versucht hat, aber planerische Fehler gemacht hat, die darauf hindeuten, dass man an diese Probleme damals zumindest in Zürich noch nicht gedacht hat. Wir sind hier am Rande des größten Platzes der Stadt Zürich, Sie werden ihn gleich noch einmal sehen. Sie sehen hier eines der Wohngebäude, das diesen Platz flankiert. Und jedes dieser Wohngebäude hat hier einen privaten Garten im Erdgeschoss mit Heck. Das heißt, ein großer Teil der potenziellen Nutzer dieses öffentlichen Raums sind von diesem öffentlichen Raum abgeschottet. In einem Gebiet, in dem es schon relativ wenige Nachfrage nach diesem Raum gibt, weil es noch sehr viele andere Angebote nach öffentlichen Raum gibt. Also hier hat man in ein Bild investiert, ohne zu reflektieren, welche Bedingungen brauche ich eigentlich an den verschiedenen Orten, um dieses Bild wirklich zum Leben erwecken zu können. Und so, das sind Aufnahmen aus dem Stadtquartier, stellt sich überall dieser Eindruck ein, auf der Parzelle selbst sind die Aufgaben perfekt gemacht worden, aber das, was man erzielen wollte, den städtischen Alltag, den kann man hier nirgends entdecken. Und besonders absurd wird es dann dort, wo man mit dem Vokabular der europäischen Stadt wie den Arkadenräumen operiert und hier entlang einer vielleicht 100 Meter langen Fassade nichts anderes als Büros anordnen kann und in der Mitte dann noch ein Bankomat als einziger öffentlicher Anlaufpunkt dieses Arkadenraums ist. Also die Metapher des Arkadenraums stammt aus Städten wie Bern, wo die Arkaden auch wirklich belebt öffentliche Räume sind. Aber man hat nicht daran gedacht, man war nicht fähig, die Nutzung auch damit mitzubestimmen. Und so führt es dazu, dass praktisch alle Leute eben hier entlang gehen und diesen Arkadenraum komplett unbeachtet lassen. Und auch hier an einer anderen Stelle, Sie sehen hier noch einmal den MFO-Park, passiert wieder das genau Gleiche. Die Frage quasi der urbanen Qualität wird auf der Parzelle adressiert. Man macht wieder diese arkadenartigen Eingänge und schließt das Gebäude aber komplett wieder gegen den öffentlichen Raum ab und entzieht ihm somit potenzielles Leben. Ich habe Ihnen dieses Projekt vorgestellt, nicht weil ich ein Projekt-Bashing betreiben möchte, sondern weil es mir darum geht, Ihnen zu zeigen, dass wir gerade bei derartigen Transformationsprozessen uns mit ungemeinen Lernprozessen beschäftigen müssen. Das war ein Versuch, der nach bestem Wissen und Gewissen der damaligen Zeit angegangen worden ist und auf der gestalterischen Qualität sind auch Dinge realisiert worden, die in Zürich vorher nicht möglich waren. Es war auch nicht möglich, vorher derartige vertragliche Vereinbarungen mit Developern abzuschließen, bei denen derartige Arkadenräume möglich waren. Also es waren Errungenschaften, aber Errungenschaften, die sich dann eben im städtischen Alltag nicht bewährt haben. Ich glaube, es geht deshalb nun darum, Planungsverfahren zu entwickeln, die zeigen, wie die Ideen, die entstehen, auch tatsächlich dann im Alltag ankommen können. Und ich möchte Ihnen einige Indizien derartiger urbaner Praktiken vorstellen, indem ich Ihnen kurz ein paar Projekte vorstelle, die wir in einem Buch jetzt behandeln werden, das im Herbst dann erscheint, bei dem es darum geht, darüber nachzudenken, ob nicht im Bestand, in den bestehenden Räumen, schon wesentliche Antworten liegen für die Zukunft, die diese Räume haben. Es geht nicht darum, Denkmalpflege zu betreiben, es geht nicht darum, Strukturen zu zementieren, sondern Fragen an diese Strukturen zu richten, um Antworten zu kriegen, wie diese Räume sich in der Zukunft entwickeln können. Mein erstes Beispiel sind die Gai de Douanes in Bordeaux. Kennt die jemand von Ihnen? Also, wunderbares Urlaubsziel, Bordeaux, eine der schönsten Städte Frankreichs und eine, die ein ungemein interessantes und erfolgreiches Programm der Revitalisierung des Stadtzentrums in den letzten Jahren durchgezogen hat. Was Sie hier sehen, ist ein riesiger Platz vor Das sehen Sie gleich, das Palais Royal und die Börse, also vor allem im politischen und ökonomischen Zentrum dieser alten Stadt Bordeaux. Und hier vor diesen beiden Insignien der alten Macht ist nun ein riesiger Platz entstanden, der durch Wasserspiele bespielt wird, der zu einem Magneten für Hunderte von Kindern und Familien geworden ist. Also der Ort ist wirklich wieder zum Zentrum der Stadt geworden. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sehen Sie an diesem Bild, eine Aufnahme aus den 80er Jahren. Bis vor kurzem nämlich ging eine sechsspurige Autostraße. Hier sehen Sie das Palais Royal, das ist die Börse hier. Ging eine sechsspurige Autostraße durch und hat die Stadt, das Zentrum der Stadt, komplett abgeschnitten von den Ufern der Garonne. Und das war dann ein über 15 Jahre dauernder Prozess, der aus diesen auch von Verfall bedrohten Gebieten, weil die Hafennutzungen immer mehr aus Bordeaux rausgegangen sind, einen Ort gemacht hat, an den die Bewohnerinnen und Bewohner von Bordeaux sich wieder ranwagen. Das ist das Herzstück dieser Planung, das ist dieser Platz, den Sie vorher gesehen haben, der permanent mit Wasser bespielt wird und dann wieder geleert wird. Sie sehen hier, dass es nicht einfach nur um diese Platzgestaltung geht, sondern diese Platzgestaltung im Lokalen ist verknüpft mit einer regionalen Vision. Und die regionale Vision hat geheißen, dass das Verkehrskonzept der Zukunft in Bordeaux eben nicht das private Automobil sein kann, sondern es muss ein öffentliches Verkehrssystem sein. Und so haben wir eine Straßenbahn wieder gebaut, die hier eben mitten durchs Zentrum durchfährt. Also hier verbinden sich also eine Vorstellung von einer Entwicklung der gesamten Region mit einer ganz konkreten planerischen Intervention. Und beide zusammen tragen dazu bei, dass dieser Raum eben wieder angenommen wird, wie dieses Bild der spielenden Kinder auf diesem Platz gezeigt hat. Und gleichzeitig, glaube ich, auch diese historische Stadt wieder in Wert gesetzt worden ist. Hier noch eine atmosphärische Aufnahme dieses Sprühregens, der das Wechseln von der einen Phase in die andere Phase begleitet. Hier eine sehr werbeträchtige Aufnahme der neuen Straßenbahn, die vor diesem Platz durchgeht. Das zweite Beispiel ist sehr viel weniger mondän, Schlachthof in Karlsruhe. Ein Schlachthof an der inneren Peripherie von Karlsruhe gelegen, 7 Hektar groß, irgendwann aus hygienepolizeilichen Gründen aufgegeben worden. Eine Brache, die langsam vor sich hin verfallen ist, hat sich so Anfang des letzten Jahrzehntes präsentiert. Sind einige Künstlerkommunen eingezogen, haben langsam diese Räume für sich in Beschlag genommen, teilweise auch Angebote formuliert, die attraktiv geworden sind für Leute, die in Karlsruhe gelebt haben. In diesen Prozessen nun sind nun die Planer von Astok eingestiegen und haben die Idee entwickelt, mit dem bestehenden Raum etwas zu schaffen, was Karlsruhe noch nicht hat. Also diesen Raum ernst zu nehmen, seine Identität ernst zu nehmen, Sie sehen hier, diese alte Zweiteilung beispielsweise zwischen Viehmarkt und Schlachthof, also diese Grundstruktur, diese Form der Beziehung der Gebäude mit den umliegenden Flächen ernst zu nehmen und daraus eine Identität der Zukunft zu entwickeln. Und das ist der Masterplan, der dann entstanden ist, der aus diesem Gebiet ein Gebiet gemacht hat, in dem sich alte, erhaltene Gebäude mit neuen Gebäuden verbinden, in dem der öffentliche Raum das zentrale Bindeglied dieser verschiedenen Strukturen ist und wo man ganz bewusst versucht, durch unterschiedliche Nutzungen ein durchmischtes Quartier hinzukriegen. Also es ist wieder vom Bestand ausgehend und dieser Bestand war alles andere als attraktiv. Hat man aber die inhärenten Qualitäten dieses Bestandes zu erkennen versucht und daraus ein Konzept formuliert, gemeinsam mit den Leuten, die dort vor Ort waren. Ich glaube, das ist auch sowohl in Bordeaux wie in Karlsruhe ein ganz wesentliches Element, dass es nicht Planer sind, die in ihren Lofts irgendwelche Dinge entwickeln, sondern das passiert mit den Leuten vor Ort. Und was man vor Ort wieder rauskriegt, spielt man zurück an den Arbeitstisch. Ein weiteres sehr prominentes Beispiel die Highline in New York, die ich deshalb sehr interessant finde, weil sie zeigt, wie man eben mit Infrastruktur anders umgehen kann. Also diese großen Verkehrsinfrastrukturbauten, die alle Stadtlandschaftsräume prägen, die aber nicht wirklich auf den Boden kommen, die keine Bedeutung für die Orte haben, an denen sie stehen. Die Highline war eine Transportlinie, die den Meatpacking District am Hudson River mit einem der großen Frachtbahnhöfe verbunden hat, in den 80er Jahren stillgelegt worden, komplett vergandet. Und es hat sich eine sehr starke Interessengruppe gebildet, die sich dafür eingesetzt hat, diesen Highline-Trakt, soweit er steht, abzureißen. Und auf der anderen Seite hat es Aktivisten gegeben, die gesagt haben, wir könnten an dieser Stelle aber etwas anderes machen. Wir könnten dieser Infrastruktur eine neue Bedeutung geben. Wir könnten aus dieser Infrastruktur etwas machen, was es in New York nicht gibt, nämlich einen öffentlichen Raum. Einen öffentlichen Raum, der nicht kommerzialisiert ist. Ein öffentlicher Raum, der eben nicht wie Times Square ein von Privatpolizei rund um die Uhr bewacht ist, sondern ein Ort der Begegnung, der ungezwungenen Kommunikation. Und so hat man in jahrelanger Grassroot-Arbeit, wie das in den USA üblich ist, kombiniert mit sehr guten Architekten und Planern, ein Konzept entwickelt, wie dieser Highline-Track umfunktioniert werden kann, eben in einen öffentlichen Raum, der nicht mehr länger nur in die Distanz verweist, sondern ganz konkret die Bedürfnisse vor Ort bedient. Ein Maßstabssprung, aber ein Beispiel, das ich sehr interessant finde, weil es eben zeigt, wie wichtig das Mitnehmen der Bevölkerung ist. Und welche Handlungsmöglichkeit man auch hat in scheinbar verfahrenen Situationen. Was Sie hier sehen, ist eine sehr kleine Gemeinde im Unterengadin, Fna, mit knapp 200 Einwohnern. Und in der Mitte dieser Gemeinde stand ein großes Gebäude, das ehemals das Geschäft, den Dorfladen, beheimatet hat und einige Wohnungen, das seit langer Zeit leer stand. Es war dann das Architektenteam oder Künstler- und Architektenteam von Rolf Fuhr und Christoph Rösch, die die Idee entwickelt haben, hier eine Form von alternativen Tourismus einzuführen und nicht nur das, dem Ort eine Möglichkeit zu geben, wertschöpfend zu produzieren, ohne auf Immobilienentwicklung setzen zu müssen. Weil die Gefahr im Unterengadin wie im Oberengadin in den letzten Jahren war es, dass man sich mit einem sehr kurzfristigen Denken dem Zweitwohnungsboom ausgeliefert hat. Also dass man hier eigentlich die Flächen um den Ort herum verkauft hätte, Zweitwohnungen hingestellt hätte und damit zwar einmal Geld generiert hätte, aber das wäre ein für alle Mal weg gewesen und man hätte das Problem der kalten Betten gehabt, das sehr viele der Oberengadiner Gemeinden haben, wo 60-70% der Gemeindestruktur mehr als 80% des Jahres nicht belegt sind. Die Idee hier war also zu sagen, nein, wir machen das anders, wir bieten euch eine Möglichkeit, touristisch präsent zu sein. Wir bauen nämlich das Haus im Zentrum um. Und architektonisch ist das auch deshalb schon sehr interessant, weil es eine sehr subtile Inwertsetzung der alten Architekturtradition ist, in einer Begegnung mit moderner Architektursprache. Das ist das eine, also dass man diesen Bestand wirklich ernst nimmt und nicht sagt, wir bauen jetzt ein tolles neues Hotel ins Zentrum rein und das bringt die Leute rein, sondern man arbeitet mit den gewachsenen Qualitäten vor Ort und verbindet damit auch ein innovatives Tourismuskonzept, nämlich eine Art wachsendes Hotel. In der Zwischensaison werden die Leute, die nach Fna kommen, in diesem Haus untergebracht. Wenn es Spitzenzeiten gibt, dann gibt es Verträge mit verschiedenen Wohnungsbesitzern im Ort, die dann Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung stellen. Und die Leute, die dort untergebracht werden, sind aber, was Essen und so weiter anbelangt, im Hotel untergebracht. Also wir haben im Prinzip zwei Antworten auf Strukturprobleme, die solche kleine Gemeinden haben. Zunächst einmal liefert man sich nicht diesem Immobilienboom aus und zweitens reduziert man das Klumpenrisiko, das mit großen Investitionen auf derartige Gemeinden hinzukommt. Ich glaube, es ist ein sehr intelligenter Prozess, der es geschafft hat, die anfangs sehr skeptische Gemeindepolitik zu überzeugen, der aber immer noch betriebswirtschaftlich ein sehr heikler Prozess ist, von dem man noch nicht wirklich weiß, ob er gut ausgeht. Aber ich finde ein Beispiel, über das sich wirklich lohnt nachzudenken, weil man hier aus den Problemen der Gemeinde heraus versucht hat, Antworten aus den Strukturen der Gemeinde herauszuentwickeln. Das scheint mir ein sehr zukunftsträchtiger Weg zu sein. Das Beispiel kennen vielleicht viele von Ihnen schon, Frien, auch im Kanton Graubünden, sehr stark geprägt durch die Arbeiten von John Caminada, einem Architekten, der in der Zwischenzeit auch an der ETH Zürich lehrt. Auch Frien ist vor der Frage gestanden, wie kann ich eigentlich die Zukunft einer ländlichen Gemeinde halten, die knapp 200 Einwohner hat, wo ich mit Überalterung zu kämpfen habe, wo die erfolgreichen Jungen wegziehen, sobald sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. John Caminada hat nicht ein Wunderrezept gefunden, aber er hat eine intelligente Strategie entwickelt, wie man in derartig schwierigen Situationen derartigen Gemeinden Zukunftsperspektiven eröffnen kann. Auf den ersten Blick mag das vielleicht ein bisschen provokativ wirken, wenn ich sage, das war seine erste Antwort auf die Zukunftsprobleme von Vrien. Aber was er gemacht hat mit seiner Architektur ist, mit Baumaterialien zu arbeiten, die dort vor Ort waren. Er hat die Gewerbe der Gemeinde eingebunden, hat mit alten Bautechnologien gearbeitet, wo die technologischen Kompetenzen vor Ort vorhanden sind. Er hat es geschafft, weil das ist die Metzgerei und das Schlachthaus. Er hat es geschafft, Wertschöpfungsketten im Ort zu bilden. Also man hat nicht mehr länger Frien verlassen müssen, um das Vieh zu schlachten und weiterzuverarbeiten, hat es im Ort selber machen können. Also das heißt, er hat mit seiner Architektur an ganz vielen Stellen der Gemeindeentwicklung angeknüpft und hier Angebote geliefert. Und ich glaube, das ist dann eine durchaus übertragenswerte Lektion, die es ihm dann eben mit der Zeit auch erlaubt hat, hier das berühmte Totenhaus von ihm, immer stärker die Identität der Gemeinde zu prägen. Also architektonisch verändert sich die Gemeinde aufgrund der Arbeiten von John Caminada, aber sie kann das nur nicht, weil die Vrien gesagt haben, wir wollen einen Mastermind, der uns eine tolle neue Architektur macht, sondern weil die Architektur auf Probleme Antworten findet, die in dieser Gemeinde vorhanden sind. Also dieses in den Dialog treten mit den Kontexten, das scheint mir eine ganz zentrale Voraussetzung zu sein. Wieder ein Infrastrukturbeispiel, die Stadtbahnbögen in Wien von Silja Tillner. Ein Projekt, das deshalb für mich so interessant ist, weil ich diesen Raum kennengelernt habe eigentlich als einen Unort, nämlich am den Gürtel habe ich eigentlich nur als Raserstrecke kennengelernt, wenn man von A nach B kommen wollte. Es war fast nicht möglich, den Gürtel zu überqueren. In diesen Bögen war entweder Leerstand oder irgendwelche zwielichtigen Geschäfte oder ein paar Gemüsehändler gab es auch noch dort, die dort waren. Aber das war nicht ein Ort, der Teil der Stadt war. Und Silja Tillner hat dann von der Stadt Wien den Auftrag bekommen, sich Gedanken zu machen, wie denn sich dieser Raum entwickeln könnte. Und sie hat dann versucht, durch Nutzungen, die genau an derartig prekären Stellen gut untergebracht werden können, wie beispielsweise Bars oder Musikclubs, Attraktoren an diese Stellen zu setzen, die den ganzen Gürtel damit mit neuem Leben erfüllt haben. Also es ist in jeder Stadt, in jeder Gemeinde das Problem, wo bringe ich eigentlich diese lärmigen Freizeitnutzungen hin, wenn ich sie dort unterbringe, wo bereits Lärm ist, dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich schaffe mal attraktive Angebote, um diesen Raum anders wahrzunehmen und anzunehmen und gleichzeitig eben gefährden die umliegende Quartierentwicklung nicht. Sie sehen hier, so hat sich der Gürtel früher präsentiert. Das Erste, was dann Silja Tillner gemacht hat, ist wirklich hier radikal diese Gehsteige verbreitet, die Grünräume vergrößert und dann eben auch versucht, entlang dieser Entwürfe von Otto Wagner eigentlich wieder für diese Verglasung, das haben Sie hier auf diesem ersten Bild hier gesehen, zu sorgen, die das Licht in diese Räume reinbringt und eine Atmosphäre schafft, die es sonst eben kaum gibt in der Stadt Wien. Also auch eine unverwechselbare Adresse damit geschafft. Aber auch hier war es eigentlich wieder ein sehr sensibles Sich-Einlassen auf den Kontext, auf die Potenziale, die dieser Ort hat. Also Anfang der 1990er hat diese Potenziale niemand erkannt. Also es braucht jemanden, der die Bereitschaft hat, sich in diesen Sehprozess einzulassen, und dann können Antworten formuliert werden, die auf diesen Ort auch abgestimmt sind. Und Sie sehen hier, das ist jetzt eine Karte des Planungsamtes in Wien, dass diese Idee, die Silja Tillner zunächst einmal für einen kleinen Bereich der Stadtbahnbögen formuliert hat, in der Zwischenzeit eigentlich für ganz große Teile dieser Stadtbahn weitergedacht werden. Das letzte Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Nordtrasse in Wuppertal. Und Sie sehen hier, der Städtebau ist gemacht worden von der Wuppertal-Bewegung. Und ich habe das deshalb so explizit rausgestrichen, weil hier deutlich wird, es sind die Leute der Stadt, die sich für dieses Ding interessiert haben. Es sind die Leute der Stadt, die Bedürfnisse artikuliert haben und deshalb begonnen haben, diese Trasse zu ändern. Eine Nordbahntrasse, die in der Entstehungsgeschichte des Bergbaus eine große Rolle gespielt hat, die mit dem Niedergang des Bergbaus auch bedeutungslos geworden ist und im Prinzip als Ruine im Stadtraum herumgestanden ist. Sie sehen das hier an diesem Bild sehr schön, eigentlich sehr ähnlich wie die Highline in New York. Ein Stück gebaute Infrastruktur mitten in der Stadt, ohne jegliche Rolle mehr für diese Stadt. Hoppala, das sind zwei Bilder übereinander gerade. Sie sehen hier schon den ersten Erfolg eigentlich dieser Wuppertal-Bewegung, wo man dann begonnen hat, einfach diese Trasse zu räumen und sich zum Ziel gesetzt hat, hier einen Rad- und Fußweg über die ganze Stadt zu schaffen, der an alle Schulen und Kindergärten möglichst unproblematisch angebunden ist. Das heißt, man wollte das Problem des sicheren sich durch die Stadt bewegens auch dadurch lösen, dass man dieser Nordbahntrasse eine neue Bedeutung gegeben hat. Und das ist eine Idee, die eben nicht in Planerköpfen entstanden ist, die auch kein Politiker gehabt hat, sondern das waren die Leute, die in diesem Gebiet gewohnt haben und gesagt haben, ja, damit könnten wir etwas machen. Und diese Bewegung hat deshalb so viel Erfolg gehabt, weil es dann eben zunächst durch Künstlerinterventionen gelungen ist, die Leute mal überhaupt auf diese Trasse zu bringen und ihnen dann aber über Vorschläge klarzumachen, da steht etwas vor eurer Haustür, mit dem könnt ihr eigentlich arbeiten und das kann für eure Lebensqualität sehr viel bringen. Und deshalb waren das, glaube ich, diese Leute hier, die in tagelanger Arbeit diese Trasse gerodet haben, von einem Unkraut befreit haben, Leute, die sich einfach freiwillig zur Verfügung gestellt haben, weil sie diese Idee gehabt haben, die ganz wesentlichen Träger dieses Konzepts. Da braucht es keinen Landschaftsarchitekten, da braucht es keinen Planer, da braucht es am Anfang auch gar keine Bewilligungen, es braucht vor allem den Willen der Leute, mit diesem Ding etwas anders zu machen. Wie lässt sich das zusammenfassen? Was ich Ihnen zeigen wollte, dass in all diesen Städten sich eben Alltagsprozesse neu in diese Orte einzuschreiben beginnen. Architektur und Städtebau hat es geschafft, Potenziale anzusprechen, die diese Orte haben, die man bisher übersehen hat. Und sie haben die Voraussetzungen für diese Realisierung der Potenziale dadurch geschafft, dass sie ganz konkrete gesellschaftliche Bedürfnisse vor Ort angesprochen haben. In Frien die Frage, wie geht es überhaupt mit unserem Bauerndorf weiter? In Fnah die Frage, Immobilienentwicklung, Tourismus, ja oder nein? In Wien, was machen wir überhaupt mit dem ganzen Gürtelraum? Also hier hat Architektur es immer geschafft, sich ganz relevante Fragen intelligent zu stellen. Und das Wichtige scheint mir hier zu sein, dass es nicht statische Bilder sind, bestimmte Vorstellungen von Stadt, die wir haben, sondern das sind alles Räume, die im Entstehen sind, die in permanenter Veränderung sind. Und deshalb auch unglaublich viel dazu beitragen können für ihre Umgebung. Ich versuche das jetzt abschließend in 5 Punkten zusammenzufassen. Zunächst einmal scheint mir ganz wichtig zu sein, zukunftsfähige Quartierräume haben keinen Masterplan und keinen Mastermind. Es gibt nicht das richtige Modell, das man irgendwo in Norddeutschland oder England oder Skandinavien realisiert hätte und das man jetzt ins Rheintal übertragen könnte. Es gibt keine Patentlösungen. Die Lösungen, die muss man für sich selbst entwickeln. Das heißt gleichzeitig auch, es gibt diese Tabula Rasa-Situation nicht mehr. Es gibt keinen Nullpunkt des Arbeitens, sondern es gibt einen Bestand da draußen, auf den muss ich mich einlassen. Also wir haben es im Prinzip immer wieder mit Unikaten zu tun. Und wenn wir diesen Unikatcharakter der Räume ernst nehmen, dann haben wir auch die Möglichkeit, die Potenziale dieser Räume zu entdecken. Was mir als dritter Punkt hier wichtig scheint, ist, dass man sich eine klare Agenda setzt. Was möchte ich eigentlich damit erreichen? Und ich finde diese Enkeltauglichkeit deshalb so gut, weil das eigentlich so ein Ziel ist, an dem man sich orientieren kann, wo man verschiedene Bedürfnisse auch deutlich machen kann. Weil in der planischen Diskussion hat man sehr oft den Eindruck, dass Mittel und Ziele verwechselt werden. Dass Postulat der Verdichtung nach innen beispielsweise ist kein Ziel. Es ist ein Mittel, um etwas zu erreichen. Aber wenn ich nach innen verdichte, muss ich mir darüber Gedanken machen, was möchte ich eigentlich damit erreichen. Und wenn ich jetzt beispielsweise diese Verdichtung nach innen kombiniere mit der enkeltauglichen Quartiersentwicklung, dann wäre ein Mittel in den Kontext eines Ziels gestellt. Die zweite Überlegung. Zukunftsfähige Quartierräume müssen vor Ort entdeckt werden. War ganz interessant in den Interviews mit den planten Architekten immer wieder herauszuhören, dass was sie vor Ort vorgefunden haben, sehr viel reicher war als das, was die Flächenwidmung ihnen vorgegeben hat. Also das heißt, wenn man sich wirklich auf das einlässt, was vor Ort ist, kann man sehr viel mehr Ansatzpunkte finden, um Konzepte zu entwickeln, als das, was jetzt die bloße Flächenwidmung vorgeben würde. Das heißt, es geht darum, sehen zu lernen. Das hat Silja Thirner bei Wien ganz deutlich gemacht. Wie erkenne ich eigentlich, was da ist und wie lege ich die Potenziale frei? Und was dabei auch ganz wichtig ist, dass man nicht nur punktuell denkt, sondern diese Punkte immer in einem Kontext denkt. Also was bedeutet das Hotel in Fna für die Gemeinde? Was bedeutet die Nordbahntrasse in Wuppertal für die Umgebung? Was heißt die Highline für Downtown Manhattan? Was ist die Place de la Bourse in Bordeaux? Das ist ein ganz spezifischer lokaler Eingriff, bei dem aber ganz klar ist, was sein Beitrag für die Umgebung ist. Also man kann Quartiere nicht entwickeln, ohne nicht daran zu denken, was jenseits der Quartiergrenzen passiert. Das Dritte ist, wir brauchen Verfahren, die fähig sind, diese sehen zu lernen, diese Potenziale freizulegen. Ich glaube, es gibt im Moment noch keine Patentlösung dazu, aber ich denke, Testplanungsverfahren, also Verfahren, bei denen man Architektenteams einsetzt, um überhaupt mal Gebiete zu interpretieren. Also man beauftragt sie nachher nicht mit irgendwelchen Bauprojekten, sondern setzt sie quasi als Scouts ein, Gebiete zu erschließen, Deutungen zu wagen. Das sind sehr intelligente Wege, um sich überhaupt mal auf den Weg zu machen, sich klar zu machen, was wollen wir hier eigentlich behandeln, welche Probleme haben wir überhaupt. Ich glaube, Planung tendiert immer noch zu rasch dazu, die Probleme schon zu formulieren. Ich glaube, zunächst müssen wir mal die Agenten formulieren, die uns dann möglich machen, die Probleme deutlich zu machen. Das zweite Element, das ich sehr wichtig finde, immer mehr, ich habe es heute Nachmittag schon gesagt, ich bin in einem Lernprozess, ist die Partizipation. Aber Partizipation nicht als Beruhigungsprozess, sondern wirklich als ein Beteiligungsprozess. In Fna und in Frien war das eine Beteiligung der Leute oder auch in Wuppertal, weil die wussten, was sie tun, warum sie sich für derartige Projekte interessieren. Partizipationsprozesse, die einfach nur politische Opposition stillhalten wollen, die machen meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn. Aber wirklich zu lernen, die Leute als Experten des Alltags zu integrieren in derartige Prozesse, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Das nächste, das dann wichtig ist bei diesen Planungsprozessen, ist, nicht einfach Modelle und Bilder zu formulieren, sondern sich zu überlegen, wie kann ich die umsetzen. Und da braucht es ein Arbeiten in vielen kleinen Schritten, um zu diesem großen Bild zu kommen. Ich habe mir erzählt, in Bordeaux waren das Prozesse über 15 Jahre. die schrittweise aufeinander aufgebaut haben. Es war dieses große Bild am Anfang und dann hat man hunderte von Millionen gesprochen und das Ding ist realisiert worden, sondern systematisch hat sich durch die Veränderung des Ortes, durch Cafés, die dort eingerichtet worden sind, durch die Idee der Straßenbahn, die dort gebaut wird, immer wieder das Aufgabenfeld neu definiert, indem man dann weiter geplant hat. Und das habe ich mit diesen inkrementellen Arbeiten zu beschreiben versucht. Am großen Bild zeichnen und die kleinen sichtbaren Dinge gleichzeitig tun. Also wenn wir immer nur die großen Visionen haben und nicht konkret zeigen können, was sich im Alltag tut, dann werden wir keine Möglichkeit haben, die großen Visionen zu verändern. Auch das lernen uns diese Projekte. Die vierte Überlegung, zukunftsfähige Quartierräume sind gelebte Räume. Was mir hier ganz wichtig scheint, ist, dass das im Bestand arbeiten bedeutet, dass die Veränderung an vielen Stellen gleichzeitig beginnen kann. Es ist auch ganz spannend zu hören, wenn man mit Planern redet, die in großen städtischen Zusammenhängen arbeiten. Die sagen immer genau das Gleiche. Sie haben Dutzende von Baustellen gleichzeitig und an Dutzend Orten gleichzeitig versucht, die Leute mitzunehmen. Und daraus sind konkrete Qualitäten vor Ort entstanden, die dann zu einem gesamten Bild dieses Ortes weiter beigetragen haben. Was auch ganz interessant ist, ist, dass dieses Arbeiten im Bestand zu Lösungen führt, an die am Anfang niemand gedacht hat. Auch das war etwas, was diese Interviews immer wieder gezeigt haben. Also die Auseinandersetzung im Bestand ist nicht ein Prozess, der nach 2 Monaten abgeschlossen ist, sondern da tauchen immer wieder Dinge auf, die ganz neue Wege eröffnen, auf die man sich einlassen kann. Und die fünfte und letzte Überlegung geht dann noch in Richtung der Produzenten dieser Stadt. Architektur muss sich insofern ändern, dass sie Vorstellungen von Gesellschaft im Raum wirklich entwickelt, beispielsweise in derartigen Testplanungsverfahren, indem sie aufzeigt, in welche Richtung derartige Entwicklungen gehen könnten, aber dieses Aufzeigen erst der Einstieg in einen Diskussionsprozess ist. Also Bilder sind sehr wichtig in diesem Prozess, aber sie dürfen nicht am Ende der Debatte stehen, sie müssen am Anfang der Debatte stehen und dann muss anhand derartiger Bilder und Konzepte der nächste Schritt und der übernächste entwickelt werden. Und das heißt dann eben gleichzeitig auch, es sind diese Experten des Alltags zu integrieren. Es sind die Quartierbewohner zu integrieren, die den Alltag vor Ort kennen, die die Vorteile, die Nachteile kennen, die erzählen können, welche Räume ihnen lieb sind und wo sie Schwierigkeiten haben. Dieses Wissen muss dann in die nächsten Planungsschritte eingehen. Und dann sollte man eben auch bedenken, dass es Dinge gibt, das habe ich mit den effizienten Motoren der Veränderungen zum Schreiben versucht, die nichts mit Gestaltung und Architektur zu tun haben, die aber der Lebensqualität in Städten sehr viel helfen können. Ich habe in Zürich selbst ein Beispiel erlebt, das mich ungemein frappiert hat. In Zürich hat man einfach Ende der 90er Jahre beschlossen, das sogenannte Wirtepatent aufzugeben. Also vorher durfte eine Kneipe, ein Restaurant mit Alkohollizenz nur aufgesperrt werden, wenn er ein anderes zugesperrt hat. Das hat dazu geführt, dass in der ganzen Stadt an und für sich diese Strukturen zementiert waren, faktische Monopole entstanden sind und irgendwann hat man beschlossen, das schaffen wir ab und was entstanden ist, sind Dutzende von Restaurants, viele, die man nicht braucht, andere, die man braucht, die aber tatsächlich dazu geführt haben, dass der öffentliche Raum belebt worden ist. Da hat es keinen Gestaltungswettbewerb gebraucht, da hat es keinen Architekten gebraucht, aber diese Maßnahme hat, glaube ich, mehr zur Überlebung Stadt Zürich beigetragen als jede gestalterische Maßnahme vorher. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.